Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Er ist ein Künstler, der nicht an seinen Werken hängt. Ein Ästhet, der mit der Kettensäge unterwegs ist. Er ist weit über Europas Grenzen hinaus bekannt und hat unzählige Medaillen bei unterschiedlichen Wettbewerben als Koch gewonnen. Und er wurde Europameister im Eisschnitzen. Jetzt wird's langsam wieder kälter und immer dann, wenn der erste Frost kommt, dann muss ich an den Dinger. An ihn und seine wunderbaren Skulpturen. Deshalb habe ich ihn eingeladen. Es freut mich sehr, dass du halt bei mir bei Hacktown Records bist. Herzlich willkommen, Eisschnitzer Christian Staber.
Grüß dich, servus.
Christian, wir kennen uns jetzt doch schon eine ganz schöne Zeit, aber irgendwie habe ich dich noch nie so richtig ausgefragt. Das holen wir jetzt heute einmal nach, da die Song.
Jawohl, ich bin dabei.
Du, wo bist denn du eigentlich genau aufgewachsen?
In Nussdorf am Inn. Meine Eltern haben ein Restaurant gehabt und da habe ich früher schon allbei mit vielleicht, ja, ein bisschen Gemüse schnitzen oder so aus Butter so modelliert, so kleine Figuren gemacht für die kalten Buffets. Ja, und wie dann in die Lehre war, ist halt dann über den Kochverein Rosenheim ist damals ein Eisschnitzerkurs angeboten worden. Und das hat mich auch recht interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, Zeiten, da schaust du jetzt mal rein. Wie gesagt, ich war damals in der Lehre, das war 84 oder 85. Und da haben wir in Rosenheim damals einen Kurs gehabt und der hat uns das ein bisschen beibracht oder gezeigt hat er uns das beibracht, kann man das nicht sagen, weil du hast einen Kurs gehabt vor 2-3 Stunden, da reißt nicht viel. Aber so, da war halt einmal ein Eisbrocker da und da haben wir halt dann so kleine Schalen gemacht und die anderen haben vielleicht Buchstaben gemacht. Und das hat mich schon irgendwo so ein bisschen fasziniert, das Material, weil es auch vergänglich ist. Und das fasziniert mich sowieso, weil du kannst nicht einmal alles aufgehalten, sondern man muss einmal ein bisschen loslassen können. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche wie mit der Kocherei. Wenn ich jetzt irgendwo beim Schnitzen bin und dann kommen oft Leute her und sagen, mei, du machst da so schöne Sachen und am nächsten Tag sieht man nichts mehr davon. Dann sage ich, ja gut, ihr kocht es daheim auch. Jeden Tag 2-3 Stunden, in 10 Minuten ist gegessen.
Also, das loslassen, stimmt schon, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem so. Also ich meine, du hast ja gesagt, du hast als Kind oder als Jugendlicher da schon immer so ein bisschen mit da. Wolltest du als Kind schon Koch werden eigentlich?
Ah, das ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Früher war das nicht so wie jetzt, dass du da ein Praktika machst und schaust dir das einmal an und schaust dir das einmal an. Da war da halt Wirtschaft und dann war das eigentlich fast
quasi
normal, oder? Dass du, wir haben es wahrscheinlich mit 2,5 Jahren schon mal Kochmützen aufgehockt, da haben wir alle die Beutel daheim und da war das eigentlich ausgemacht, so quasi, du machst das später mal weiter, was ja dann nicht so geworden ist, aber trotzdem, beim Beruf übe ich nach wie vor aus, ich bin jetzt in Brandenburg in der Vera-Meck-Klinik oben, schon 24 Jahre Küchenchef und da ist es auch so, dass ich halt dann Silvester oder Weihnachten ab und zu mal ein paar Eisskulpturen schnitze und unsere Patienten damit erfreue und die dann draußen still aus.
Du bist ja dann, bei deiner Ausbildung eigentlich von Brandenburg weggegangen oder bist du da noch geblieben?
Nein, ich war in Nussdorf, habe ich die Ausbildung gehabt. Und zwar habe ich 2 Jahre eine Kochlehre gemacht und das dritte Jahr war ich am Tegernsee drüben auf der Hotelfachschule. Da habe ich dann während der Ausbildung als Koch habe ich die Hotelfachschule noch mitgenommen. Habe das einmal gemacht, weil das ist von meinen Eltern damals so geplant gewesen. Die haben sie auch da. Die waren auch auf ihrer Schule und es ist halt auch fürs Hotelfach ist das eine Bereicherung, wenn du nicht bloß in der Küche stehst, sondern auch das Ganze drumherum ein bisschen mitkriegst. Wie gesagt, ich habe dann das habe ich durchgezogen, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und von da aus bin ich dann nach der Lehre wieder heimgekommen, weil der Betrieb hat ja die Leute gebraucht und hat auch mitgebracht, dass ich daheim wieder anpacke. Aber irgendwie hat es mich dann ein bisschen weggezogen. Ich habe dann gemerkt, ich muss jetzt einfach einmal ein bisschen was anderes noch kennenlernen und dann bin ich in die Schweiz gegangen. Und das war recht eine coole Geschichte da drin.
Wo bist du da genau gelandet und mit was für einem Aufgabengebiet?
In der Schweiz war ich zuerst in Davos, also in der deutschen Schweiz. Das habe ich mir extra ausgesucht, dass ich da ein bisschen in meiner Freizeit ein bisschen schön Skifahren kann. Und weil es natürlich da schön kalt war. Und da habe ich dann in dem großen Hotel war ein Japaner da Und der hat schon Gemüseschnitzen und hat auch größere Eiskulpturen gemacht. Und in meiner Freizeit habe ich bei dem ein bisschen über die Schüttung geschaut. Und der hat schon gemerkt, dass ich da ein gutes Handel habe. Das war damals ein alter Luder, ich war ein junger Kampi. Also so wie ich jetzt bin, ein alter Luder. Und der hat mir dann da ein bisschen die Türen geöffnet und hat mir auch da ein paar Kniffe gezeigt und hat sich jetzt nicht so versteckt wie manche andere, die sagen, ja Gott, ich möchte da mal Ruhe haben, der soll mir da nicht zuschauen, ich gebe nichts preis. Ich bin da genauso, wenn jetzt zu mir einer kommt und sagt, du, ich habe jetzt da Interesse, kannst du mir wieder was sagen? Dann sage ich, ja, jederzeit, weil bis der so weit ist, wo ich schon bin, dabei bin ich wieder einen Schritt weiter. Also Konkurrenzdenken habe ich eigentlich überhaupt nicht. Aber jetzt nochmal zurückkommen. Und das in der Schweiz hat mich halt dann schon ein bisschen geprägt, weil das war so ein netter Kerl und der hat mich dann einmal hinlassen. Und am Anfang habe ich ihm nur zugeschaut und dann hat er direkt einmal gefragt, ja, möchtest du das selber mal probieren? Und wie gesagt, der hat damals schon gesagt, Herrschaftszeiten, du hast da ein ganz gutes Handteil dafür, auch für das dreidimensionale Sehen. Weil du hast ja einen Block da, den musst du ja von 5 Seiten gleichzeitig bearbeiten. Und ja, und dann ist das gewachsen. Und die Freude ist gewachsen und die Blöcke sind größer geworden und die Motorsäge ist größer geworden und meine Freude ist auch größer geworden. Und irgendwann habe ich nochmal durchgezogen. Ich habe gesagt, das möchte ich jetzt nebenbei, möchte ich mir jetzt ein kleines Geschäft aufbauen.
Wie ist denn das, weil du sagst, naja, also jetzt irgendwie, man gibt ja sein Wissen dann auch an jemanden weiter, den das interessiert. Gibst du auch Kurse? Machst du das so standardmäßig oder ist es eher so, dass du sagst, naja, wenn irgendjemand was wissen will, dann soll er sich bei mir melden?
Ja, direkt Kurse habe ich bei meinem Späsel in München. Bei dem habe ich oft einmal Kurse abgehalten. Aber jetzt bei mir daheim ist es so, dass meine Werkstatt eigentlich klar ist. Wenn jetzt einer mal einzeln kommt oder was oder maximal 2 Leute, die sagen, hast du auf Seiten, du, wir möchten jetzt das mal ein bisschen anschauen, kannst du mir da ein bisschen was beibringen, da können wir schon drüber reden. Aber jetzt so offiziell Mordskurse gebe ich nicht mehr.
Aber du hast ja auch schon sowas gemacht, dass du auf irgendwelche Märkten mit Kindern oder so kleine Sachen.
Ja, das ist natürlich auch ganz, von dem lebe ich eigentlich, hört sich blöd an, aber das gibt einem so viel Freude, wenn du mit den Kindern was werkelst und siehst, die Kinderaugen, die glänzen und eine Begeisterung ist dann da dabei. Und jetzt, wo ich schon ewig lang nach hinfahre auf dem Christkindlmarkt, ist aber in Friedberg um. Und da ist dann aber ein Nachmittag richtig schon fest eingeplant, wo dann ich mit den kleinen Kindern kleine Figuren schnitze. Zum Beispiel jetzt ein kleiner Stern oder kleine Kerzen. Und da habe ich mittlerweile, ja, man darf schon sagen, richtig schon Fans, die kommen schon mit der Thermotüten her und freuen sich, dass da dann was mit heimnehmen dürfen. Und daheim muss dann die Mama einen Kühlschrank ausrammen, weil dann der Stern, der muss dann da rein und bis Weihnachten muss sich der halten.
Muss sich der halten, ja
muss
klar.
Der halten und dann deren sie am Balkon aussehen oder irgendwo im Garten hier und da stehen dahinter ein Teelicht hin und dann ist das einfach für die Kinder nochmal ein kleiner Hype, weil das haben dann sie gemacht und das kommt eigentlich recht gut und das taugt mir. Also das gefällt mir recht gut.
Christian, auf deiner Webseite steht was, da habe ich sehr, sehr schmunzeln müssen und zwar steht da: 1990 erster Kontakt mit den Materialien Margarine und Gemüse. Das klingt sehr lustig.
Ja.
Erster Kontakt, ja, aber das ist ja Fakt, gell? Also als Material zum Bearbeiten waren sie natürlich da, also nicht genau. Als überhaupt Kontakt mit Margarine und Gemüse. Du hast ja vorher schon mal gesagt, da hat es da so langsam angefangen auch. Was hat die denn damals dazu bewogen, war das dieser Kurs, war das die Kochschule, was war das, was die dazu gebracht hat, anzufangen, da gestalterisch zu werden, auch mit diesen Materialien?
Man hat das eigentlich schon früher oder jetzt auch noch in die großen Hotels, auf die Buffets, da hat man immer irgendwelche Dekorationen aus Gemüseschnitzerei oder Margarine oder Butter, unter anderem auch Eiskulpturen, waren da aber als die sogenannte Schaustücke dabei. Und das hat mich eigentlich inspiriert. In Herrschaftszeiten, sowas mehr hätte ich auch gerne machen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt bloß, was heißt bloß, ist auch ein Mordsaufwand, irgendwie eine schöne Pastete machen, die dann auf der Platte schön hergerichtet wird oder schön gesetzt wird. Aber zusätzlich war mir immer das Bedürfnis, dass ich nochmal ein bisschen ein I-Tüpferl drauf sitze. Und da ist dann das so gewachsen, die Geschichte.
Waren das deine ersten Erfahrungen mit so figürlicher Arbeit oder hast du schon als Kind mit irgendwelche, was weiß ich, Plastilin, Salzteig, was weiß ich, was man denn so bastelt normalerweise oder ging es da erst los für dich? Oder war das früher schon absehbar? Ich weiß zum Beispiel von einem jungen Mann, der mir mal erzählt hat, ich habe als Kind schon immer, wenn alle anderen mit Figuren und mit Playmobil-Manschgerl gespielt haben, habe ich schon immer die Kulissen gebaut. Der ist heute wirklich Requisiteur und Kulissenbauer geworden. Mhm. Also das war damals schon, irgendwie hat er gesagt, war das damals schon so ersichtlich, gell, wenn man so rückblickend schaut. Ist das bei dir auch so oder gab es da diese Initialzündung erst dann später?
Nein, eigentlich eher nicht. Gut, mit Sand, so Sandburgen und so Zeug habe ich schon weit gebaut, wie wir früher haben wir halt Wirtschaft gehabt, da war ein großer Sandplatz. Aber jetzt so die kleinen Sachen eigentlich gar nicht. Da fällt mir jetzt eine ganz nette Geschichte. Wir haben jetzt erst einmal ein Klassentreffen gehabt und die Hanni, wo neben mir geguckt ist, die hat aber gesagt, Mensch Christian, kannst du dich nicht erinnern, wenn wir Zeichnen gehabt haben, ich hab das nicht können. Also die Lehrer haben das nicht gesehen, was ich mit meiner Kritzelschrift da, also zeichnen tue ich wie ein kleines Kind. Also wenn ich jetzt irgendwo
hinkomme. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Das kann ich einfach nicht. Wenn jetzt ich irgendwo hinkomme, das ist echt so gefeit und so, und muss vor Ort vielleicht eine Skizze machen von dem Objekt, was ich dann schnitzen soll. Das darf er dir eigentlich gar nicht herzeigen, weil den Auftrag kriege ich nicht. Da ist jetzt Kindergartenkind mal besser wie ich. Und die Hanni, die neben mir guckt, ist, hat das verzeiht. Du, bei Kunst, jetzt haben wir draufgekommen, jetzt schnitze ich die bärigsten Sachen. Und in der Schule, wenn irgendwelche Viecher zum Zeichnen waren, hat mir sie aber geholfen, weil ich habe das nicht können. Ich kann das heute nach wie vor nicht. Ich mache für mich auf meinem Blatt, mache ich mir so ich habe keinen durchzogenen Strich nicht, sondern ich kritzel da umeinander. Aber ich kann gleich, ich speichere das irgendwie in meinem Schädel ab, dass ich gleich das Dreidimensionale, wie ich dann von den Seiten reinarbeite, das habe ich einfach drin.
Das ist ja spannend, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, dass das geht überhaupt, gell?
Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen anders gepolt. Von dem her. Es ist, da fragen mich viele und die können das oft gar nicht verstehen, aber es ist wirklich so. Ich sehe mein Eisbrocker oder auch mein Holzbrocker, was ich da habe, und dann weiß ich eigentlich ganz genau, wie ich von den 4, 5 Seiten einarbeite, dass ich zu meinem Resultat komme. Ich habe die Skulptur schon vorher im Kopf irgendwie angespeichert. Ich brauche, ich sage jetzt einmal locker, dass ich jetzt vielleicht 120, 150 Standardfiguren habe im Kopf, da brauche ich nicht mehr nachschauen, wie das ausschaut. Im Gegenzug ist es auch so, wenn jetzt ich einen Auftrag kriege, der nächste war einer da und hat gesagt, ob ich das Kinderbuch kenne, Marietta und der Bär. Und da ist also ein Bär, ganz, ganz tanschig, ganz lieb und das Mädel hockt bei ihm auf dem Schoß drauf und der hat mir eigentlich bloß ein Foto geschickt. Und dann sage ich, ja, ich traue mir das schon zu, da ich den Nachschnitz. Und mir gelangt eigentlich das Foto, also wo du drauf schaust, und dann kann ich mir den Rest. Den denke ich mir zusammen im Schädel, wie der Player dann von hinten ausschaut, wenn er so da hilft, wenn er so da sitzt, wo dann da schon mal geht, wo die Hüften rauskommt oder wo der Arm rausläuft. Und das passiert dann eigentlich alles beim Machen. Und das ist ja das Schöne, dass die Skulptur beim Machen entsteht. Ich bin jetzt kein Roboter, der jede Figur gleich macht. Jede Figur hat dann irgendwie ein bisschen einen anderen Stil wieder.
Also zu mir hat einmal so ein Bildhauer auch gesagt, das ist ja ganz einfach, du musst ja bloß das wegnehmen, was nicht hingehört.
Ja, das sind ja die berühmten Sprüche.
Aber wo ich wirklich, also das für mich ist das unfassbar dazu zum Schauen einfach. Gell? Das muss man schon mal sagen. Du hast ja aber angefangen, da gehen wir nochmal darauf zurück, mit Lebensmitteln eigentlich.
Ja.
Und das mit dem Eis, ist das dann so ineinander übergegangen, weil das halt da auch Teil war von so Buffetaufbauten oder von diesem Kollegen von dir, dieser Ältere, bei dem du halt zugeschaut hast. Also ich komme ja, es gibt ja viele Leute, die in der Gastro arbeiten und die Essen schön herrichten und dann aber nicht bei riesigen Eiskulturen landen. Also ich zum Beispiel habe in meiner Jugend eine Zeit lang mal einer wäre eine Medklinik gearbeitet als Schülerin,
okay.
Und habe da auch abends immer so, so Platten hergekriegt und ja. Da hat man auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass das schön ausschaut. Und dann habe ich auch immer so kleine Radiesel, so Maisel gemacht und was. Ja, genau. Ich war so kleine, wirklich ganz kleine Sachen. Und ich bin trotzdem keine Eisschnitzerin geworden. Also das ist ja, konnte jetzt nicht sein, dass quasi jeder, der da anfängt, da auch hinkommt. Was war denn dann so der Punkt? Wie bist du vom Gemüs und von der Margarine hinkommen zum Eis?
Wie soll ich das jetzt sagen? Mich hat schon allweil interessiert, dass ich das Buffet, wenn ich irgendwelche kalten Platten herrichte oder wenn du Schaustücke machst, dass du mit Skulpturen, die auf dem Buffet rausragen, die größer sind, die da vielleicht einmal 40, 50, 60 Zentimeter über die normale Deko rausgingen, dass das nochmal so ein Hype ist. Und da haben wir zum Beispiel auch so Eisschalen gemacht, wo dann die Früchte drauf waren oder wo dann auch die Austern präsentiert worden sind. Da haben wir dann eine Muschel gemacht, die nach oben die aufgegangen ist, so quasi, dass halt die richtige Austern nachgeschnitzt in einer Größe, ich sage jetzt mal so 50 auf 50 Zentimeter, wo dann so 10, 15 einzelne Austern drin gelegen sind, wo sie dann Gast die Auster gekühlt rausnehmen hat können. Und sowas hat mich eigentlich schon einmal fasziniert, dass man das dann auch mit dem Buffet ein bisschen verbindet. Oder jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Räucherlachs schön aufschneidet und dann habe ich öfter mal einen Lachs aus Eis geschnitzt, der zum Beispiel so auf einer Welle drauf sitzt, der dann hinter der Fischplatten quasi so Vierer springt. Und das ist einfach, ja, das gibt mir, das macht mir einfach eine Freude, wenn's dann siehst, wenn die Leute reinkommen und zwar dann schon schauen, was gibt's zum Spachteln, weil das ist das Wichtigste, wenn du irgendwo hingehst ans Buffet, aber halt auch dann die Deko gewürdigt wird und geschätzt wird. Und das ist, so ist es eigentlich gewachsen wegen Hauscherzeiten, da musst du ein bisschen mehr da. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich als sogenannter Aktionskünstler gebucht werde. Ich sage, bei meiner Kunst bin ich käuflich. Hört sich jetzt ein bisschen verreckt an, aber es ist ja so. Und dann, wenn ich meinen Motorsack dabei habe, dann bin ich sowieso in meinem Element. Und dann ist es oft so, dass ich irgendwo gebucht werde. Und ich weiß im Vorfeld eigentlich gar nicht, was wir da vor Ort schnitzen. Das geht dann oft einmal ganz spontan. Dann kommen die Kinder mal daher und sagen, Mensch, machen wir du mal ein Nemo zum Beispiel. Passt zwar jetzt nicht unbedingt auf den Christkindlmarkt, aber wenn dann so viele Kinder da sind und die haben dann selber Ideen oder schreiben mir was ein, ja, kannst du das machen? Und dann setze ich das spontan um, ohne dass ich jetzt da irgendein Beutel brauche oder was.
Wie stehst denn du eigentlich zu dem Sprung, mit Essen spürt man nicht?
Eine gewisse Spielerei muss überall dabei sein. Weil ich tue es ja auch danach verköstigen.
Ja.
Was anderes, also wenn jetzt einer nur mit dem Essen spielt und schmeißt man es weg, das muss jetzt nicht sein. Also das finde ich auch eine Verschwendung. Aber sonst, man kann ja auch, selbst wenn man jetzt aus einem Radi zum Beispiel jetzt einen Kakadu ausschneidet, der dann so auf dem Steckerl umsteht, auch aus den Resten von dem Radi, aus den sogenannten Abfällen, was beim Schneiden abfallen, da kannst du ja, das ist ja nichts Schlechtes, das kannst du ja noch ein bisschen verarbeiten. Also da bin ich schon ein bisschen rationell eingestellt, da ich sage, auch was jetzt von der Schnitzerei, was dir wegfällt, das kann man alles wieder verarbeiten. Beim Holz ist es ganz einfach, das was wegfällt, das hört sich ein, der Winter kommt, dann habe ich es schön warm. Und beim Eis ist es auch so, wenn ich jetzt größere Brocken habe, dann tue ich die auch wieder in einen Mantel rein, lasse das wieder durchgefrieren, gieße das mit Wasser auf und dann habe ich auch wieder einen Block. Der ist zwar nicht ganz so transparent, so ganz klar, wie halt der schöne Block ist, weil das ist ja auch Modstechnik zum Herstellen. Das ist nicht so einfach, dass du sagst, du hast jetzt eine Gefriertruhe, schützt da Wasser rein.
Ja, da frage ich dich nachher noch aus, weil das interessiert mich. Aber ganz im Ernst, haben das alle von Anfang an so super gefunden oder hat dich der eine oder andere nicht einfach ein bisschen verrückt erklärt, als du da angefangen hast mit deiner Motorsäge an die großen Eisblöcke umeinander zu schnitzen?
Ja, es haben schon viele, auch meine Leute am Anfang haben gesagt, hast du auf Zeiten war gescheitert, du darfst bei uns in der Wirtschaft mithelfen, als wir, dass du da draußen umeinander spielst. Und damals war ja das noch nicht so, dass man da was verdienen kann damit. Es war eigentlich eher zur Freude und zur Belustigung der Gäste, dass da ab und zu ein Schwan drauf oder ein Schwan gestanden ist oder ein Fischer oder irgendwas anderes. Und das hat sich dann so im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt. Vielleicht auch von die Kreuzfahrtschiffe, weil da haben viele Japaner drauf, die halt dann so Eiskultur machen. Auch für die Deko vom Buffet, dass er das nochmal nochmal ein bisschen wuchtiger, nochmal ein bisschen mehr rauskommt. Aber es war schon so, dass am Anfang das viel belächelt haben und gesagt, ja gut, was machst du da mit deiner Schnitzerei und danach ist nichts mehr da. Was kann man denn da verlangen? Wer kauft da vor Ort eine Eisfigur? Ja, kaufen denn das die wenigsten, ist ja logisch, weil es hat ja keiner große Thermotüten dabei oder eine Thermobox dabei, wo er den Brucker mit heimnimmt. Sondern wenn, dann ist das Schöne, vor Ort das zu gestalten und demjenigen zuschauen. Es gibt ja mehrere Eisschnitzer, da gibt es gar keine Frage, und die anderen machen das genauso gut. Habe ich kein Problem damit. Bloß es gibt wenig, die was so schnell sind wie ich. Also so Standardfiguren, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt da einen Block mit 120 Kilo, der hat das Maß 80, 50, 25. Und da brauche ich mittlerweile 20, 25 Minuten, dann schnitze ich da eine Figur raus. Und alles mit dem Motorsack. Für die kleinen Konturen habe ich schon noch ein Stemmeisen, wo du vielleicht dann die Schuppen beim Fischen ein bisschen aussauberst oder wo du dann, wenn du jetzt einen Adler machst, wo du dann beim Schnabel das nochmal ein bisschen nachzeigst. Da, wie gesagt, habe ich Stemmeisen, aber sonst arbeite ich eigentlich über 80% nur mit der Kettensäge.
Weil du es gerade nochmal erwähnt hast, ist es eher was aus dem asiatischen Raum kommt?
Ja, Russland, glaube ich, waren da die Vorreiter und gut, logischerweise, da ist ja die Kälte und auch von Japan rüber. Da bauen sie ja jedes Jahr so eine riesige Eisstadt auf, wo sie das Material dann alles aus dem See rausschneiden und da verarbeiten die ein paar hundert Tonnen Eis und bauen da riesige Städte auf.
Warst du da schon mal?
Nein, leider nicht, weil das ist aber gerade, mir hätte ich schon ganz gerne mal da rum und mir das anschauen, aber das ist aber zu der Zeit, wo ich natürlich selber auch mein Geschäftel habe. Und ich muss auch schauen, wo ich bleibe, und da reist man da nicht woanders einmal dumm.
Du hast ja vorher gesagt, du warst in Davos. Wo ist denn dann weitergegangen mit dir?
Dann war ich in Luzern. Also ich habe da als Saison gearbeitet, also als Saisonarbeiter, wie man so schön sagt. Und wie ich dann im Sommer über in Luzern war, das war echt ein nobles Hotel, und da habe ich dann auch das wieder ein bisschen einbringen können mit meinen Eisskulpturen, wie wir Büffis gehabt haben, dass ich da das Ganze ein bisschen aufgewertet habe. Und zu der Zeit damals hast ja du als Ausländer du bloß 9 Monate in der Schweiz arbeiten dürfen, dann hast du wieder raus müssen, also hast wieder raus müssen. Die Schweiz hat mir gut gefallen, allein der Dialekt, also ich bin ja mit denen alle gut rausgekommen.
Ah, oh, ich mag den Dialekt auch so gerne.
Ah, das hat schon was, ist gut gewesen. Schweizerdeutsch hat schon, das ist lässig. Ja. Nein, Schmarrn. Und dann habe ich halt meine 9 Monate drinnen gearbeitet und der damalige Sous-Chef, der ist dann nach Zürich gegangen, ins Dolder, und ich hab dann wieder raus müssen aus der Schweiz. Und wir haben eigentlich ausgemacht, dass ich dann du musst dann 3 Monate draußen bleiben. Damals war das so. Und dann war ich ins Dolder gegangen. Und dann habe ich zum Baras müssen. Da hat mir der da ein bisschen mein Werdegang, der hat mich ein bisschen unterbrochen. Gut, dann habe ich meinen Wehrdienst gemacht und zwischendrin war ich dann immer wieder daheim. Weil ich auch daheim gesehen habe, die Wirtschaft läuft und die brauchen immer wieder Leute, die mitwirken. Und sage ich, ja, später wird es sowieso mal sein, dass es macht, die Wirtschaft, und dann bin ich halt dann wieder öfter daheim gewesen. Dann habe ich mit meinem Mädel, sind wir dann damals auch wieder ein bisschen weg. Dann war ich mal eine Zeit lang in Bachmeier am Tegernsee. Da habe ich dann als Chef Gabmaschee angefangen. Und da war es dann auch wieder so, dass wir halt dann Galantinen und die ganzen Platten und die ganzen Büffis gemacht haben. Und unter anderem auch ich wieder mit meinem Eis und mit meinen Margarinefiguren da einen guten Stand gehabt habe. Dann habe ich ewig lang im Landesverband der Köche Bayern mit ausgestellt. Also kann man, es gibt ja so Nationalmannschaften auch, wie man es ab und zu im Fernsehen sieht, die haben ja dann die Olympiaden und auch die internationalen Wettbewerbe. Da war ich dann fast 15 Jahre war ich da aktiv dabei. Und da habe ich halt dann mit meinen Eisskulpturen, auch mit den Margarinefiguren am Anfang, unter der sogenannten Kategorie Kochartistik mitgemacht.
Ach, so, und da habe
ich, Kochartistik heißt das, ja. Und da habe ich ziemlich viele Medaillen gewonnen, ja. Aber das sollen jetzt die Jungen machen. Ich mache jetzt mein Zeigerl daheim und dann passt das.
Du bist aber dann nicht da gelandet bei der Wirtschaft oder beim Gasthaus von deinen Eltern letzten Endes, oder?
Ja, ich bin dann schon immer wieder heimgekommen, aber irgendwann war dann der Punkt da, wo einfach die wirtschaftliche Lage oder auch die private Situation so also war, da ich gesagt habe, ja, also jetzt die Wirtschaft weitermachen, ist irgendwie so nicht mein Hauptding. Ich koche zwar gern, aber ich möchte meine künstlerische Ader mehr ausbauen. Und gut, wir haben uns dann geeinigt, dass wir das so also machen. Meine Eltern haben dann die Wirtschaft verkauft und ich bin dann in die Vera-Mecklinik gegangen, das war 97. Und da habe ich dann meine Firma gegründet.
Parallel dazu.
Genau. Und jetzt habe ich mehrer Zeit wie in der Wirtschaft, weil Wirtschaft, logisch, Gastronomie kannst du nur ein Geld verdienen, wenn die anderen frei haben. Auf der anderen Seite hat sich das dann natürlich zwickt mit meiner Sache, was ich gerne machen will, dass ich halt auch viel auf die Messen unterwegs bin oder auch am Wochenende bei irgendwelchen Feiern, wo ich meine Kunst präsentieren kann oder auch verkaufen kann. Und das hat sich halt dann da ein bisschen zwickt, weil daheim hast du eigentlich fast jetzt Wochenende arbeiten müssen. Und jetzt in der Klinik habe ich geregeltere Arbeitszeiten, ist man auf die Nacht dann nicht mehr so lange drin. Du hast alle 14 Tage hast das Wochenende frei. Und jetzt habe ich das dann besser ausbauen können. Und ich bin eigentlich recht zufrieden, dass ich den Schritt damals so gemacht habe.
Das hast du, glaube ich, ganz gut alles so eingerichtet. Gell? Also das ist ja wirklich immer so ein Zusammenspiel auch von fest angestellt sein und nur die Freiheiten haben, andere Projekte laufen lassen zu können. Du hast gesagt, dass du deine Firma gegründet hast, Zimmer 90, eiskalte Kunst, heißt die. Wie schaut denn jetzt so ein Prozess eigentlich aus, so von Anfang bis zur fertigen Skulptur? Also du hast vorher schon mal angedeutet, das ist jetzt nicht damit du, dass man einen Eimer Wasser reinschüttet und dann lässt man das gefrieren und dann macht man halt irgendwas draus, sondern das ist ja ein Werdegang vom Wasser zum Eisblock erstmal und dann, wie geht es dann weiter?
Ja gut, die Technik vom klaren Eisblock einfrieren, das war auch nicht ganz einfach. Also da habe ich schon 5-6 Jahre mal angetiftelt. Es hat damals schon andere Eisschnitzer gegeben, die haben aber die Technik sehr geheim gehalten. Und ich habe dann selber umeinander tüftelt, wie schaffe ich es jetzt, dass ich einen klaren Eisblock kriege. Ich habe mich dann ein bisschen an der Natur orientiert, weil im Winter, wenn der See zugefroren ist, dann hast du am See oft einmal Stellen gehabt, wo das glasklar war. Andere Stellen war das Eis wieder ein bisschen milchig, also so transparent, das wie in einer Milch reingeschüttet hätte. Und dann habe ich mir gedacht, es muss die Bewegung sein. Und tatsächlich war das dann der Hauptknackpunkt, dass wenn das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber das Wasser muss während dem Einfrierenprozess muss das in Bewegung sein. Sonst kommt die Luft nicht raus. Da gibt es verschiedene Techniken jetzt. Die einen hauen unten eine Luft rein, dass die kleinen Luftblasen mit rausnehmen. Und ich mache es so, man kann sich das so vorstellen, das ist eine große Gefriertruhe. Ich habe damals das Muscle gehabt, dass ich von Maxl Rohr habe ja alte Stangeneismaschinen gekriegt. Und früher haben sie ja zum Bierkühlen haben sie ja die Stangen gemacht. Ganz früher haben sie das Eis aus dem See rausgeschnitten. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, habe das dann bei mir eingelagert im großen Tiefkühlhaus und habe dann immer wieder die Blöcke oder die Platten rausgenommen und habe dann da meine Figuren geschnitzt. Bloß unsere Winter sind ja leider nicht mehr so, da man sagt, jetzt hast du wirklich mal 3, 4, 5 Wochen, wo es richtig kalt ist, dass das Eis am See auch gut wachsen kann. Also müssen wir die Blick irgendwie selber produzieren. Und da habe ich, wie gesagt, von Maxl Rohr, von einer alten Stangeneismaschine, da habe ich mir da mit der Flex die Elemente rausgeschnitten, habe mir einen großen Edelstahlbehälter machen lassen. Und da tue ich jetzt das Wasser in die Behälter rein. Das muss natürlich vorher durch eine Enthärtungsanlage durchlaufen, dass kein Kalk drin ist.
Aber du hast keinen Zusatz da mit drin?
Nein.
Mit irgendwas
oder so. Das ist alles ein Schmarrn, was man da hört. Die einen sagen, man muss ein Spick rein tun, die anderen sagen, man muss Salz rein tun. Also das ist alles ein Kass. Man muss das Wasser in Bewegung halten. Das heißt natürlich so, die Gefriertruhe muss oben offen sein. Du hast natürlich auch ein bisschen einen Energieverlust, weil es darf man oben, das Eis darf man nicht zurückfrieren. Weil sonst hilft mir das, die ganze Bewegung nichts, wenn die Luft nach oben nicht weg kann. Der Block friert gleichzeitig von fünf Seiten. Und durch meine kleinen Pumpen, wie ich das Wasser in Bewegung halte, friert der zusammen. Und es kann natürlich passieren, dass du in dem Moment in der Mitte noch so kleine Schlieren drin hast. Das sind dann vielleicht so kleine Luftblaserl oder vielleicht auch manchmal noch Kalkpartikel, wenn jetzt die Enthärtungsanlage nicht gescheit funktioniert. Und dann brauche ich für einen Block, der so 120 Kilo hat, brauche ich 4 bis 5 Tage, bis der durchgefahren ist. Ist natürlich schon ein bisschen, da laufen ein paar Hamster, bis ich mehr Energie habe. Und dann habe ich ein großes Tiefkühlhaus, wo ich dann die Blöcke einlagert. Und wenn ich jetzt zu irgendeinem Event fahre, da habe ich mittlerweile einen großen Kühlanhänger. Und,
aber man konnte es ja auch nicht einfach so tragen. Das ist ja sauschwer.
Ja, also ist natürlich auch eine Techniksache. Und daheim habe ich einen kleinen Stapler. Und wenn dann vor Ort, habe ich ja die einzelnen Blöcke mit 120 Kilo. Und die kannst du dann mit dem Sargwagel, die kannst du dann schon ein bisschen auf das Podest aufschützen.
Okay.
Und dann gibt es ja mittlerweile einen Sargwagel, die kannst du aufpumpen und dann schirbst du den um. Also früher habe ich alles so umeinander gerissen, jetzt bin ich auch schon im Alter, wo man dann kleine Hilfsmittelchen braucht, weil die Kraft ist auch nicht mehr so brutal da.
Also das heißt, die längste Zeit braucht eigentlich, bis der Eisblock fertig ist?
Ja, also 4-5 Tage, bis ein Block gefahren ist. Dann darfst du natürlich auch nicht den Fehler machen, dass du den gleich aus der Form rausnimmst, sondern der muss sich erst einmal ein bisschen klimatisieren. Das heißt, der Block steht da 3-4 Stunden heraus, bis der dann allein von der Form rausflutscht. Am Anfang hat es einmal oft pressiert, dann habe ich gedacht, ja, jetzt fasst du schon mit dem Bunsenbrenner mal ein bisschen drüber, machst den Edelstahlbehälter warm, dass der rausflutscht. War natürlich scheiße, weil der Temperaturunterschied war stark durch den Bunsenbrenner. Jetzt hat es mir im Eisblock, hat es mir den dann zerrissen. Das ist jetzt das Gleiche, wenn du jetzt zu daheim einen Eiswürfel einfrierst und tust den dann von minus 20 Grad in ein Glas Wasser rein, da sagt man dann, das Eis sinkt.
Das, genau, dass man
das kracht das direkt und schäbert kracht, dann. Und genau. So konnte das leider bei den großen Blöcken genauso passieren. Und wie gesagt, das Lehrgeld muss man einfach zahlen, dass man halt dann da ein bisschen aufpasst und manchmal nicht zu hastig arbeitet.
Und dann gehst du in erster Linie erstmal mit der Motorsäge dran?
Ja. Also wenn ich jetzt den Block eingefahren habe, die Lagertemperatur ist dann so bei minus 10, 12 Grad, nicht zu kalt, weil das ist auch wieder oft einmal ein Problem, weil viele meinen, das Eis muss schnell eingefrieren, das muss richtig kalt sein. Falsch gedacht, weil wenn du zu schnell einfrierst, dann entstehen da Spannungsrisse und die kann ich auch dann nicht brauchen. Wenn ich jetzt irgendeine Skulptur schnitze und es geht dann da mal so ein Riss durch oder wenn ich jetzt zum Beispiel Firmenlogos einfräse und dann bricht oder platzt der Block innerlich, er fällt jetzt nicht unbedingt komplett auseinander, aber dann kann es sein, dass du die einzelnen Buchstaben nicht mehr gescheit lesen kannst und das ist halt dann für den Kunden wieder schlecht. Obwohl man muss selber sagen, Eis ist ein Naturprodukt und auch bei der künstlichen Herstellung gibt es immer einen Spannungsriss. Am See genauso, da hört man es auch ab und zu, dass das kracht und schäbert. Und wie gesagt, dann ist es so, dass ich halt eigentlich über 80% mit der Motorsäge mag. Früher alles mit der elektrischen, mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank gute Akkusägen. Dann ist es nicht mehr gar so laut und du hast den blöden Kabel verhauen, da habe ich immer dann und dann schnell noch schneide die Figur eigentlich aus. Sie hat jetzt eigentlich wenig mit Schnitzen zu tun, sondern man nennt es schon fast Eisschneiden. Weil, wie gesagt, mit der Motorsäge reißt halt du da durch.
Und die kleinen Sachen dann noch hinterher mit was?
Ja, das, du nimmst eigentlich ganz, ganz stinknormale Stemmeisen her. Es gibt natürlich auch da wieder bessere. Also die japanischen Eisen haben halt eine brutal gute Schneid. Und was beim Eisschnitzen viel hernimmst, ist das sogenannte V-Eisen. Das ist geschnitten wie so wie ein V halt. Und da kannst du dann schöne Konturen noch ins Eis einziehen.
Stimmt es, dass für die extra Schnitzmesser angefertigt worden sind mal?
Da habe ich mir mal welche machen lassen, ja. Merkt man schon einen Unterschied.
Merkt man einen Unterschied.
Ja, ja, aber gut.
Christian, mir reißt ja dann wirklich das Herz, wenn dann diese wunderschönen Gebilde, die du da machst, so dahin schmolzen. Wie ist denn da dieser Umgang mit der Vergänglichkeit für die? Also ich denke mir das ja oft so bei so Straßenkünstlern auch, die irgendwelche wunderschönen Gemälde am Boden hinmalen und dann kommt der Ring und dann ist alles weg. Also bei dir ist es ja die Temperatur,
ja,
die es dann zerstört, manchmal auch wirklich, also wenn man dann öfter vorbeifährt und man sieht das so, wird es dann so langsam dahin schmeißt, finde ich das oft ganz, ganz, ja, schade einfach, gell? Also dass das dann weg ist. Ich meine, du hast zwar vorher schon mal gesagt, ja, beim Kochen ist ja auch so, man kocht lang und dann isst man und dann ist weg, aber es ist, finde ich, mit sowas ästhetisch Schönem, wie so Skulpturen, schon mal so ein bisschen was anderes.
Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man bei jeder Figur egal ist, wenn es die nach 4-5 Stunden oder im Winter nach 4-5 Tagen zusammenschmilzt. Ich habe schon manchmal Sachen gemacht, wo man denkt, da hast du auf Zeiten, das war jetzt schon cool, wenn die ein bisschen länger gehalten hätte. Aber es ist einfach der Lauf der Zeit und du darfst jetzt da nicht so nachdringen, weil mein Ding beim Eischnitzen ist ja so, ich schnitze vor Ort für die Leute, die gerade da sind oder die jetzt gerade an meinem Stand vorbeigehen. Und für die ist es jetzt genau das Gleiche, wie wenn jetzt irgendwie momentan irgendwie eine schöne Wolken am Horizont dahin fliegt, wo man sagt, hast du Seiten schon, du schau dir die Wolken an, das kann jetzt ein Bärenkopf sein oder was, das ist in 2-3 Minuten auch wieder weg. Wenn überhaupt, wenn es überhaupt so lange dauert.
Ja, aber bei dir steckt ja so viel Arbeit auch noch drin.
Ja, freilich, aber Arbeit hast überall. Ich meine, es ist die Relation. Es ist nichts für die Ewigkeit. Alles verändert sich einmal. Die Gletscher haben auch ewig lang gebraucht, bis sie gewachsen sind. Und jetzt, leider Gottes, haut es runter. Und so ist das auch. Das Eis braucht lang in der Herstellung. Die Schnitzerei ist eigentlich dann vom Verhältnis her nicht so dramatisch. Wie gesagt, an größere Figuren, da arbeitest du dann vielleicht einmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde oder vielleicht 1,5 Stunden. Sie halten aber dann auch wieder 8 bis 10 oder 12 Stunden im Sommer, im Winter halten sie länger. Und ja, wie soll ich sagen, es ist einfach das Schöne, das hört sich jetzt vielleicht auch verrückt an, aber das zu genießen, wie verändert sich die Skulptur im Schmelzvorgang. Und da habe ich schon oft einmal so irre Plastiken haben da auch von allein entstanden, nur durch das Abschmelzen. Und ich mir denke, wow, geil, das musst du direkt im Foto festhalten. Und das ist eigentlich das Schöne. Ich weiß, viele Leute können damit nicht umgehen oder viele Leute haben da ein Problem damit, weil wir sind ja alle Jäger und Sammler. Wir müssen ja alles halten bis zum Gehtnimmer. Und dafür mache ich jetzt halt dann auch Skulpturen mit Holz und sage, okay, ich kann euch die Figur mit Holz auch auszuschneiden. Dann habt ihr es halt länger, die steht dann bei euch im Garten.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass, wenn man das selber nicht kann, gell? Also vielleicht hat das auch nochmal was damit zu tun. Ich meine, du weißt ja, du kannst ja die Sachen immer wieder auch reproduzieren, also zumindest den großen Teilen. Ja. Ja. Vielleicht fällt einem deswegen auch dieser Abschied auch nicht ganz so schwer, gell? Also das ist ja schon also eine philosophische Betrachtungsweise fast schon.
Oder? Ja, das Schöne ist ja, die Skulptur zu gestalten, zu machen, weil da bin ich wie in einem Fokus. Also da kriege ich auch nichts mit, wenn ich jetzt außenrum, da kann eigentlich alles passieren. Da kann jetzt einer mit einem schönen Krepp vorbeigehen und den Geruch habe ich vielleicht in der Nase, dann denke ich mir, okay, das hole ich mir danach. Aber beim Schnitzen selber, da läuft bei mir ein Film ab, also wie ein Ros, wenn es Schallklappen drauf hat, da rattert ich mein Ding ab, bis die Figur fertig ist. Und dann stehe ich selber da und sage, okay, super, Berg. Schön bist man. Oder bei anderen sage ich, okay, mei, das hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen verreckt gesagt, aber durch das, dass ich so schnell Arbeit kriege, das der Zuschauer manchmal gar nicht mit, wenn jetzt vielleicht irgendwo mein Ohr drum abbricht, das vielleicht nicht so sein soll. Aber dann musst du einfach schnell weiter da und darfst jetzt da nicht dreimal hinschauen, mei, jetzt ist das und das passiert, das kriegen die anderen gar nicht mit.
Ist es für die auch wichtig, dass du die Energie, obwohl du da so mit, wo du sagst, du bist mit Scheuklappen unterwegs, dass du die Energie mitkriegst von den Leuten, die drumherum sind, die zuschauen. Gehört das für dich mit dazu oder ist das für dich egal, ob du das jetzt für dich selber allein in deiner Werkstatt machst oder ob du das irgendwo mit Publikum machst?
Nein, also da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir taugt das schon. Ich bin vielleicht nicht unbedingt der Rampensau, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mir taugt das schon, wenn ich jetzt ein Publikum da habe und die mir zuschauen. Und das Schöne ist ja besonders beim Eisschnitzen, wenn ich dann anfange mit dem Motor, sag zum Schneien und dann sage, ja, braucht es nicht so weit weggehen, ihr könnt schon ein bisschen hergehen, ihr könnt schon ein bisschen schauen. Und dann suche ich mir aber zwei, drei aus, wo ich mir denke, ja gut, der darf jetzt vielleicht nicht so empfindlich sein. Und dann ist es so, wenn ich meinen ersten Schnitt mache und den Motor sage, ansetze, und dann geht ja der Strahl, da kannst du eigentlich die Leute richtig abschießen.
Jetzt, wenn ich mit dem was wegspritzt.
Genau, ja. Was ich bei der Kette, was du vorne rausschießt, und die spritzt dann teilweise schon 4-5 Meter raus. Und da suche ich mir alle einen oder vielleicht einmal ein Weiberleiter aus, wo ich sage, Gott, auf die ziele ich jetzt. Und das ist dann aber ganz, ganz freck. Und die Kinder sind dann sowieso da und dann fangen sie einen Schnee direkt auf und machen dann einen Schneeball oder was. Oder die anderen lassen sie komplett von bis unten anspritzen, weil der Schnee, also die vom Eisbrocker, der Schnee, was da wegfällt, die Spar, das pappt recht gut. Und da habe ich schon mal Freude damit.
Man kann ja diese Skulpturen, das ist ja das, was mich auch nochmal so fasziniert, also neben allem, wie schnell du da arbeitest und wie wahnsinnig faszinierend das ist, dir zuzuschauen, wenn du das machst. Hat ja auch diese Eisfigur oder diese Eisskulpturen haben ja auch fast was das ausschaut wie eine Glasskulptur, gell, dann am Ende. Und je nachdem, wie man die beleuchtet oder wie man die in Szene setzt, wirken die natürlich auch genau, die ganz, ganz unterschiedlich wirken. Und diese Eleganz und diese Reinheit und das so ein bisschen, für mich ist das schon manchmal so ein bisschen fast mystisch und märchenhaft gleichzeitig, gell, das, was mich so fasziniert auch. Da geht's mir so, also deswegen bin ich total froh, dass du sagst, das macht dir auch so viel frei, wenn Leute drumherum stehen, weil mir macht das tatsächlich, ist das was mich total glücklich macht. Also das habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich dir zugeschaut habe. Am besten nur irgendwie, wenn es kalt ist und wenn man irgendwie einbackelt ist, so mit irgendwie einer Mütze und Schal und unter dicken Jacken und vielleicht irgendwas Warmes zum Trinken in der Hand hat. Diese Faszination für dieses Material Eis ist ja das eine, aber du hast jetzt gerade gesagt, du bist ja unterwegs, jetzt also als Fichtenmoped-Künstler, also quasi mit Holz. Ist das was jetzt aus dir entstanden ist, wo du gesagt hast, so, naja, vielleicht mag ich doch lieber auch was Bleibendes erschaffen, oder ist es eher so, dass das von den Kunden oder Auftraggebern zu kommen ist, dass man gesagt hat, so, ja, also das ist super schön mit dem Eis, aber eigentlich mehr hätte ich schon ganz gern was, was da das ganze Jahr übersteht.
Ja, genau so ist. Genau so war das. Also da haben wir alle mehrere, haben mich drauf angesprochen und sagen, hast du Zeiten, du kannst doch das mit dem Eis so gut, mach halt das einmal mit Holz. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich alle ein bisschen gestreibt dagegen. Weil erstens, die Schwaren Holztrümmer, die Bäume, da muss dann auch wieder recht brutal angelegt sein. Gut, mittlerweile habe ich einen Stapler, da fällt es nicht weit. Aber dann auch, du brauchst ewig viel Sprit, du brauchst andere Motorsägen, die mehrere Power haben, weil da kommst du mit der Akkusag, mit den riesen Waschel, was ich da bearbeite, da kommst du nicht weit. Und dann schaust du aus wie ein Bär. Überall hast du, sag mal, drin und es juckt und beißt. Und dann hast du überall den Dreck, was du wieder wegkramen musst, einen Haufen Hobelschwarten oder Haufen, sag mal, dann vom Schneien. Und das hat mich am Anfang, da habe ich war ein bisschen, das muss ich jetzt nicht unbedingt sein, da ist das im Eis schon praktisch, weil du fährst da hin, hast deine Brücke dabei, wenn es warm wird, läuft das wieder weg und du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Aber es ist wirklich so, also da haben dann eher die Leute, haben mich dann ja nicht gedrängt, aber sie haben mich gut überredet, dass sie gesagt haben, hast du auf Zeiten, du jetzt mach halt einmal, oder jetzt, dann waren wirklich welche da habe ich einen Auftrag gekriegt, mach die Eule, die möchte ich jetzt aus Holz haben. Und irgendwann ist dann auch bei mir das Zehnerl gefallen und denke ich mir, hast du auf Zeiten, ja, du, das mit dem Holz, das machen auch mehrere. Gut, ich habe vielleicht auch meinen eigenen Stil und das machst du jetzt, da packst du jetzt so. Und mittlerweile mache ich ja Tisch oder Bing und Plump und zeig also querbeet durch. Bei mir im Atelier in Nussdorf drin, da habe ich jetzt auch schon einen Haufen Sachen wieder umeinander stehen. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade bei 20er-Jahre-Ausstellung in Brandenburg habe ich jetzt mitgemacht. Die läuft jetzt noch die nächste Woche. Und da habe ich das kleine Schwarze gemacht, 20er Jahre. Und das war so, da habe ich einen Baumstumpf gehabt, also eigentlich war es ein Abschnitt. Und den habe ich noch angeschaut und da war ein Hüftknochen, hat da so ausgeschaut. Und dann denke ich mir, hast auf Zeiten jetzt, wenn ich da oben bloß links und rechts ein bisschen was wegschneide, was heißt bloß, das musst du auch erst einmal sehen. Und dann habe ich auch auf der anderen Seite nur die Hüften gemacht. Und jetzt war das tatsächlich das kleine Schwarze. Und dann beim Holz, mir beim Eis genauso, das wollte ich eigentlich zuerst noch sagen, am Schluss tue ich ja einmal mit dem Bunsenbrenner ein bisschen die Skulptur nochmal abflammen. Und zwar deswegen, dass du die ganzen feinen Arbeitsspuren und die Spreißel, was beim Eis noch da sind, dass das abschmilzt und dass auch manchmal ist es so, wenn du mit dem Stemmeisen drüber fährst, da hast du richtig scharfe Kanten. Und da kann man sie schon mal schneiden, wenn es jetzt richtig kalt ist. Und deswegen mache ich das mit dem Bunsenbrenner, dass ich das Ganze noch ein bisschen abflamme und dann von unten beleuchtet. Und das Gleiche mache ich bei den Holzskulpturen auch. Und das kleine Schwarze habe ich da mit dem Bunsenbrenner richtig angeflammt, dass die richtig schwarz geworden ist. Und das schaut einfach gut aus.
Wo kann man denn diese Holzskulpturen von dir, du hast gesagt, das eine ist die Ausstellung, wo kann man denn noch welche von dir sehen?
Ja, jetzt haben wir dann im November, in der Ferienzeit, der wir in Nussdorf und die Nussdorfer Künstler, der wir in der Turnhalle ausstellen, vom 31. bis zum 7. November. Und da stehen auch ein paar Skulpturen von mir da. Ansonsten stehen alle ein paar Skulpturen bei mir am Atelier. Und zwar, wenn man in Nussdorf spazieren geht, am Bach entlang auf, vor der Eisstockbo, auf der rechten Hand, da ist meine Werkstatt, da ist mein Atelier. Da kann man jederzeit vorbeikommen.
Das ist gut zu wissen. Wahrscheinlich hast du dann einen Haufen Spaziergänger, die bei dir
vorbeikommen. Ah, da war es nicht schon, weil ich viel vorbei. Das ist ganz bärig. An dem Moment wird es mir zu viel, weil ich möchte dann wieder werkeln. Aber so ein kleiner Ratsch zwischen einen, der muss schon sein.
Am Wendelstor oben ist auch was von dir, gell?
Ja, das war eine brutale Geschichte. Also, wenn du jetzt da bei der Mittalm aussteigst und dann oben gehst zu den drei Almen und dann Richtung Wendelstor aufschaust, da habe ich eine Adlerbank gemacht aus einer Arch, die war knapp 5 Tonnen, hat das drum noch gehabt. Gute 300 Jahre war die alt. Und die hat der Bichler damals gestiftet. Und das ist von der Künstlerkolonie Brandenburg ist das ausgegangen. Da bin ich dann angesprochen worden, ob ich die Adlerbank da fertigen kann. Weil den Entwurf hat ein Künstler gemacht, der leider verstorben ist. Der wollte eigentlich das umsetzen. Und da bin dann ich ins Spiel gekommen. Seine Frau hat mich dann angesprochen, ob ich das umsetzen kann. Also, das zu verwirklichen, was ihr Mono das Modell gemacht hat. Dann sage ich, ja, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen anders. Also ganz eins zu eins kann ich es jetzt nicht so machen, weil ich denke da ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, die Bank, die wird so brutal angenommen und ist auch schon ein paar hunderttausend Mal fotografiert worden und alle hocken Leute um. Und das ist schon eine Freude, ja, das macht dann schon stolz.
Du arbeitest ja immer nur als Koch. Hast du eigentlich nie den Wunsch gehabt, so ganz und nur ausschließlich deine Kunst zu machen?
Ja, mit dem Gedanken habe ich schon mal gespielt. Habe ich schon öfter mal gespielt. Aber ich koche nach wie vor auch gern und mir macht das Freude. Und irgendwie habe ich vielleicht da ein bisschen Spundus, wenn es jetzt vielleicht dann nicht so läuft. Weil dann ist es ja so, da musst du ja dann wirklich alles annehmen. Und ich habe schon oft einmal Anfragen oder es sind ja auch manchmal Leute da, die sind vielleicht ein bisschen hergebaut, vorsichtig ausgedrückt. Und dann musst du eigentlich fast an jeden Auftrag annehmen. Und so, ich mag es mir schon ganz gerne aussuchen, für wen ich was mache und für wen nicht. Und wenn im Vorfeld schon gleich einer kommt und da den großen Zampano noch spielt und dann mit dem Preis vielleicht noch anfängt zum Drucken, da ist mir das jetzt auch so, wie es jetzt läuft, ist mir das ganz gerecht, weil ich kann mir meine Kundschaft aussuchen. Ist vielleicht jetzt, ja, nein, so darf man ruhig sagen. Und wenn man sehr sympathisch ist und es passt einfach alles, dann macht er das viel mehr Freude. Und da bin ich halt Gott sei Dank in der glücklichen Lage, da ich sage, ich habe meinen Job, der taugt mir nach wie vor, macht mir Spaß. Und in meiner Freizeit kann ich das Ganze mitnehmen, das Künstlerische, und auch da dementsprechend abschalten. Und nein, es passt so, wie es ist.
Ich finde das eine total interessante einen total interessanten Ansatz, auch, weil sehr oft so die Diskussion ist, wann ist denn der Künstler Künstler? Ist ein Künstler und dann ein Künstler, wenn er ausschließlich davon lebt? Ja, was macht das mit einem, wenn man irgendwo anders nur so in Anführungsstrichen nur so einen Brotjob hat? Gell? Und bei dir sieht man aber mal wieder, dass man sich dadurch eine künstlerische Freiheit erhalten kann.
Richtig.
Also, dass das jetzt weniger ein Verrat an dem künstlerischen Leben ist, sondern vielmehr eine Freiheit, die man sich dadurch erlangt, vor allen Dingen, wenn man das Glück hat, auch noch eine Arbeit zu haben, die einem Spaß macht, gell? Sich die Freiheit zu erhalten, wirklich das zu tun, wonach einem ist und wonach es der eigenen Seele und den eigenen Vorstellungen ist und nicht nur als jemand, der Produkte schafft.
Ja, ja gut. Freilich ist es so, dass du halt dann, wenn du für deine Kunst leben musst, dann hast natürlich du dann auch wahrscheinlich andere Preise. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich noch einmal auf dem Teppich geblieben, weil für mich ist wichtiger, lieber verkaufe ich 2-3 Trümmer mehrer und habe einen vernünftigen Preis, den der Kunde auch noch akzeptiert, als wenn ich sage, ich habe jetzt da so einen gestochenen Preis, wo sie sagen, ja gut, der ist sowieso ein Künstler, der ist abgedreht und dann verkaufst du im Jahr bloß ein drum. Das bringt dir ja nichts. Ich möchte ja kreativ sein, ich möchte ja immer wieder was machen, was Neues machen. Und das ist auch das Schöne, wenn dann einmal wieder was weggeht. Gut, die anderen verkaufen auch eine Sachen. Da gibt es gar nichts. Aber ich habe da irgendwie ein bisschen eine andere Einstellung zu der ganzen. Es soll alles noch irgendwo in einem gewissen Rahmen, muss auch das finanziert werden. Und ich soll nicht draufzahlen, logisch, ein bisschen Kopfrechnen kann ich auch. Aber mir das Wichtigste ist schon, dass mir was Spaß macht, wenn ich einen Auftrag annehme. Und wenn jetzt da einer daherkommt und sagt, ja, er braucht das und das und das und das, oder er hat da eine Skulptur gesehen, die soll ich so nachschnitzen von dem und dem. Also sowas mache ich überhaupt nicht. Also ich habe meinen eigenen Stil. Man kann sich schon an gewisse Sachen orientieren. Da darf jetzt jeder Künstler lernen, wenn er sagt, er geht auf die Nacht ins Bett, irgendwann haut sich mal einen Schalter um, er wacht auf und macht eine Skizze und das setzt er um, sondern auch jeder schaut ein bisschen auf andere Sachen, was machen die so und tut das vielleicht dann auch ein bisschen umgestalten oder nimmt den Programm mit oder sagt, ah, das ist eine gute Idee, das könnte ich bei mir ein bisschen umsetzen. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt alles nur von meiner Hand. Du musst einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und jetzt, wenn ich oft einmal Aufträge habe, der nächste war ich in Berlin um, dann fährst du halt einmal da 6-7 Stunden auf der Autobahn dahin und dann musst du gerade einmal die Augen aufmachen, links und rechts. Da sieht man so viele Sachen und da habe ich mir mittlerweile schon angewöhnt, dass ich am Beifahrersitz dann einen Zettel habe. Und wenn ich irgendwo was sehe, dann mache ich mir eine kurze Notiz und dann denke ich, hast du Zeit, noch, das war jetzt auch schön. Und dann versuche ich das dann, dass ich das dann irgendwann einmal umsetzen, wenn ich Musik und Zeit habe.
Ja, Inspiration so. Genau. Und finden, vor allen Dingen offene Augen.
Ja, sehen musst du das. Ja. Ja.
Christian, ich habe noch so eine Schnellfragerunde zum Abschluss.
Okay.
Zu welchem Jahrzehnt fühlst du dich denn von deiner Lebenseinstellung her am meisten hingezogen?
Eher die 70er Jahre.
Mit welchen drei Worten darfst du dich selber beschreiben?
Lustig, spontan, überraschend.
Was magst denn du gern an andere Menschen?
Wenn sie zu mir ehrlich sind und mir ins Gesicht schauen beim Reden.
Angenommen, du wärst auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher ist das?
Wahrscheinlich Motorsack.
Wenn es für dich eine persönliche Flagge gäbe, wie dann die ausschauen? Was war da drauf?
Ziemlich Ornament, das wo in sich fließt. Und die Farbe Blau muss dabei sein.
Jetzt haben wir wirklich schon am Ende, gell? Das war jetzt echt ziemlich kurzweilig und sehr, sehr schön mit dir. Was sind denn jetzt so die nächsten Sachen, die bei dir anstehen? Du hast gerade gesagt, die Ausstellung gibt es. Wo kann man noch was von dir mitkriegen im Moment?
Ja gut, ich bin jetzt, Gott sei Dank, ist die Situation mit Corona jetzt ein bisschen abgeflaut, beziehungsweise die Weihnachtsmärkte haben jetzt wieder offiziell aufgemacht. Leider haben zwar einige definitiv schon abgesagt gehabt, aber ich bin jetzt bei ein paar Christkindlmärkten wieder aktiv, unter anderem in Bad Wiessee drüben, dann in Friedberg, dann Pfaffenhofen an der Ilm. Dann bin ich wie jedes Jahr beim Landenhammer drüben, bei einem Hoffest, da schnitze ich zweimal. Das ist Mitte, Ende November. Und die anderen Termine sind jetzt dann auf meiner, die tue ich jetzt dann bald einmal aktualisieren, sind auf meiner Homepage unter eiskunst.de zum sehen. Und ja, ich freue mich schon auf die kalte Zeit jetzt wieder, dass ich wieder unter das Publikum gehen darf und wieder meine Kunst präsentieren darf und schnitzen darf.
Und wir sagen jetzt schon noch, also das ist ja nicht das erste Mal, dass du irgendwann irgendwo mal im Fernsehen gewesen bist, aber Fernsehpräsenz gibt es auch wieder von dir.
Ja, Fernsehen ist immer wieder mal ein Thema und jetzt hab ich bei RTL beim Supertalent halt mitgemacht. Und ich muss sagen, ja, ich war da eigentlich sehr zufrieden und hätte eigentlich gar nicht gemeint, dass ich da sehr eine Chance gehabt hätte. Es war schon ein Erlebnis und mein Fernsehen ist selber interessant. Der erinnerte mich auch gern zurück, wie beim Jauch war, bei Stern TV. Da haben wir live mit einem Späsel von mir, haben wir live während der Sendung damals ein Rentier mit einem Schlitten gemacht. Dann, was für unsere Region auch super gut war, war mit Galileo auf dem Wendelstern. Das, glaube ich, war 2008, wenn ich nicht alles täuscht. Da habe ich den größten Osterhasen aus Eis gemacht. Aus 4 Tonnen Eis. Das war auch recht lässig. Die haben wir dann mit der Zahnradbahn, die Blöcke aufgefahren und oben dann die Blöcke mit Versatz übereinander gestellt. Und dann habe ich innerhalb von einem Tag einen Hasen ausgeschnitzt mit 4,55 Meter Gehegen. Das war schon cool. Und natürlich Bayern 3, was bei uns, ob ich jetzt bei wir in Bayern bin oder bei der Abendschau einmal, ja, das taugt mir schon und da habe ich mal Freude dran.
Danke, dass du da warst, Christian.
Gerne.
Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns auf dem einen oder anderen Christkindlmarkt sehen werden. Lass dir gut gehen, pass auf dich auf und wir freuen uns auf ganz viele schöne Skulpturen von dir in Zukunft.
Sowieso. Vergesst gut für die Einladung und die Hörer, alles Gute und eine schöne Zeit. Pfiat euch, servus.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frische Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.